Wir schließen dieses Kapitel der Einleitungsvision. Wir wollen da also jetzt nicht mehr drauf zurückkommen. Wir haben also hier nicht alles vielleicht geklärt, das ist mir schon bewusst. Aber wir müssen, da hat der Bruder Wolf schon recht, einen Schritt weitergehen. Wenn ich jetzt der Meinung bin, Offenbarung 8 ist hier der tägliche Dienst, dann ist trotzdem noch die Frage offen, was bedeutet es, dass dieses Räuchergefäß oder eben es, ja, das haben wir ja diskutiert, zu Boden geworfen wird. Wenn das ein Hinweis auf das Ende der Gnadenzeit ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es hier zwar um den täglichen Dienst einerseits geht, aber hier, der tägliche Dienst ist ja lange, der beginnt mit Jesus, seiner Himmelfahrt, bis zum Ende der Gnadenzeit. Dass wir hier vielleicht in der Einleitungsvision schon diesen Gedanken haben, irgendwann kommt dann dieses Ende der Gnadenzeit. Wie gesagt, das ist jetzt eine Vermutung, ich kann das nicht definitiv beweisen, ich könnte es mir aber vorstellen, dass das so ein Hinweis ist. Bevor wir uns diese Blätter anschauen, welche Interpretationsmodelle für die Prophetie gibt es denn? Ich spreche da vom Propheten Daniel und auch von der Offenbarung. Da gibt es Leute, wenn was überbleibt, sammeln wir es, vielleicht kommt noch jemand, der dann ein Blatt braucht. Es gibt Leute, die legen alles in die Zukunft. Man nennt es Futurismus. Ja? Das ist also eine Sache, die vor ein paar Jahrhunderten erst aufgekommen ist, von einem Jesuiten sozusagen erfunden. Ich will da keine Details erzählen, das wird uns zu weit führen. Was war das Argument? Die Reformation sagt in Daniel und auch in der Offenbarung, der Antichrist, das ist das Papsttum. Und das hat der Jesuit als Argumentation vorgebracht, das mit dem kleinen Horn und so weiter und mit diesem Tieren aus der Offenbarung, das kann nicht der Papst sein. Warum? Das erfüllt sich erst später. Das kann also nicht der Papst sein. Ja? Interessanterweise, diese Interpretationsmethode des Futurismus, die wird jetzt heute von vielen bibelgläubigen Christen vertreten. Also alle, die jetzt irgendwie evangelikal sind, neigen dazu, alles in die Zukunft zu legen. Ja? Zum Beispiel, wenn wir das jetzt für die Offenbarung uns anschauen, in den Kapiteln 2 und 3, da haben wir diese Sendschreiben. Und wie geht es dann weiter? Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Was nach diesem geschehen muss. Und diese Leute sagen dann, die Sendschreiben, sie sehen das manchmal so wie wir als Adventisten, das geht so durch die Kirchengeschichte. Und jetzt, ab Kapitel 4, wird dem Johannes gezeigt, was nachher passieren muss. Und alles ab Kapitel 4, bei manchen alles ab Kapitel 6 oder so, ist von uns aus gesehen Zukunft. Alles. Die Siegel, die Posaunen, die Plagen und so weiter. Alles Zukunft, ja. Das ist der Futurismus. Die andere Extremform ist der Präterismus. Das wird von der wissenschaftlichen, theologischen Welt so oft gesehen und vertreten. Da spricht es im Daniel von dem Gräuel der Verwüstung, von einem kleinen Horn. Und was wird gesagt? Das ist Antiochus der Vierte. Und im Neuen Testament, in der Offenbarung, da spricht man von diesen Tieren und von diesen... Wer ist das dann? Das ist der Nero. Ja? Das ist also zeitgenössisch im ersten Jahrhundert passiert. Übrigens, auch diese Variante wurde von einem Jesuiten erfunden. Ja? Auch wieder mit dem gleichen Hintergrund. Der Papst kann es nicht sein, das war der Nero. Ja? Das ist schon längst in Erfüllung getreten. Das Problem dabei ist, bei diesem Präterismus, das ist ein sehr ungläubiger Ansatz. Man glaubt nicht, dass der Daniel in die Zukunft schauen konnte. Man glaubt nicht, dass Johannes in die Zukunft schauen konnte. Die beschreiben einfach das, was zu ihrer Zeit passiert ist. Das ist das Argument. Ja? Wie gesagt, in der historisch-kritischen Methode, in der wissenschaftlichen, theologischen Welt wird das oft vertreten. Beides, Futurismus und Präterismus, kommt so über Hintertürchen manchmal auch in die Adventgemeinde. Ja? Da müssen wir also immer mit einer wachsamen, genauen Brille hinschauen. Was wird uns da denn gesagt von manchen Leuten? Ja? Ich könnte euch da auch Beispiele nennen, will da aber jetzt verzichten. Eine dritte Möglichkeit, Idealismus. Da sagt man, da geht es nicht wirklich um historische, konkrete Dinge, sondern das ist zeitlos symbolisch. Das ist keine Prophetie und kein konkretes Ereignis, das gemeint wird, weder im Daniel noch in der Offenbarung, sondern da geht es einfach um diesen ewigen Kampf zwischen Gut und Böse und es wird einfach nur gesagt, schlussendlich wird Jesus Christus siegen, Punkt aus. Ja? Auch dieser Ansatz ist manchmal in adventistischen Kreisen so ganz vorsichtig zu sehen. Ja? Ich habe euch am Montag einige Kommentare genannt und der eine ist auch auf der Liste drauf. Beim Stefanovic sehe ich so ganz ansatzweise auch manchmal so ein bisschen einen idealistischen Ansatz. Die vierte Möglichkeit ist die historische Auslegung. Die Auslegung innerhalb der Heils- und Kirchengeschichte. Wenn wir jetzt bei der Offenbarung bleiben, die sieben Sendschreiben von damals, 1. Jahrhundert, bis Laodicea, bis zum Ende der Welt. Genauso auch dann die Siegel und die Posaunen und so weiter. Ja? Wir als Adventgemeinde sind immer bei dieser historischen Auslegung gewesen. Normal, offiziell. Einzelne Leute haben manches anders gesehen. Ja? Aber das war nie die offizielle Sicht der Adventgemeinde. Bis ins 19. Jahrhundert oder 18. vielleicht, 18., 19. Jahrhundert, gab es nur bei allen Christen nur die historische Auslegung. Ja? Das war die Auslegung schlechthin. Das mit dem Futurismus und Präterismus, das waren Einzelne, die das vertreten haben, aber nicht viele. Gut, was ist das Problem der historischen Auslegung? Wir fühlen uns der verpflichtet, ja, und ich sage das ganz ausdrücklich und dezidiert. Das ist das, was die Adventgemeinde hier sieht und glaubt. Was ist das Problem der historischen Auslegung? Ich habe ins Internet unter Google einfach eingetippt, Futurismus, Präterismus, also diese Ausdrücke, und geschaut, was ich finde. Dann bin ich auf eine Homepage gelandet und von der habe ich jetzt einfach einen Absatz kopiert. Das ist jetzt keine adventistische Quelle. Ja? Da wird es so erklärt. Der historische Ansatz betrachtet die Offenbarung als ein Panorama der Kirchengeschichte von apostolischer Zeit bis heute und sieht in den Symbolismen solche Ereignisse wie die Invasion der Barbaren in Rom, den Aufstieg der römisch-katholischen Kirche sowie verschiedener Päpste, das Auftreten des Islam und die Französische Revolution. Diese Interpretationsmethode beraubt die Offenbarung, und jetzt kommt eine Kritik, ja, jeglicher Bedeutung für ihre ursprünglichen Empfänger. Johannes schreibt ja im 1. Jahrhundert, Ende des 1. Jahrhunderts. Wenn das alles erst später kommt, im Papsttum und in der Französischen Revolution, dann haben ja die nichts damit anfangen können. Das ist hier eine Kritik, die vorgetragen wird. Außerdem missachtet dieser Ansatz die Zeitangaben, die das Buch für den Verlauf bestimmter Ereignisse anführt. Naja, das würde ich da schon diskutieren wollen. Ja? Der Historismus hat zu vielen verschiedenen und häufig widersprüchlichen Interpretationen geführt, um welche historischen Ereignisse es sich in den Beschreibungen der Offenbarung handeln soll. Und das stimmt, dieser letzte Kritikpunkt stimmt. Wenn ich da also in die Kirchengeschichte und Auslegungsgeschichte der Offenbarung hineinschaue, da hat es schon viele Varianten gegeben, auch jetzt für die Posaunen und Siegel und so weiter. Ja? Wenn man da schaut, was Luther gesagt hat, dann schmunzeln wir und das ist also für uns gar nicht mehr nachvollziehbar. Ja? So, ich denke, ihr habt jetzt die Blätter vor euch liegen und ich lade euch ein, nehmen wir mal dieses erste Blatt mit der Tabelle zur Hand. Ja? Ich habe hier also das mehr oder weniger historisch geordnet. Von den älteren adventistischen Auslegungen bis zu den neueren. Ich habe auch bewusst auf die deutschsprachigen verzichtet, weil die hat man wahrscheinlich nur bei uns im deutschen Sprachraum gelesen. Die sind also nicht wirklich interessant für die Weltgemeinde geworden. Ich habe mich also hier in erster Linie auf adventistische Autoren, die aus dem englischen Sprachraum kommen, konzentriert. Schauen wir ganz links, da habt ihr so die Abfolge, erste Posaune, zweite, dritte, fünfte bis zur siebten. Ja? Das sind also die Nummerierungen der Posaunen. Und jetzt schauen wir uns an, wie die so ausgelegt wurden. Die erste Variante ist Uriah Smith. Den kennen wir vom Namen. Es war also einer von diesen Pionieren. Ja? Sein Kommentar ist 1865 zuerst erschienen. Man kann ihn noch immer kaufen, wird noch immer gedruckt im englischen Sprachraum, noch immer erhältlich. Ja? Ist also nach wie vor etwas, was man sich besorgen kann. Er war ja lange Verlagsleiter, hat mit der Familie Weiteng zusammengearbeitet, ist also eine sehr prominente Figur aus der Adventgeschichte. Wie hat er die Posaunen gesehen? Die erste Posaune, sagt er, das war also circa im Jahr 400, Alarich, die Goten, da sind wir also in der Völkerwanderung. Ja? Die zweite Posaune, da geht es weiter, im 5. Jahrhundert, Geiserich, die Vandalen. Ja? Also Völkerwanderung, nach wie vor. Die dritte Posaune, nach wie vor das 5. Jahrhundert, Attila, die Hunnen. Also ich habe da immer nur so ein kurzes Stichwort herausgenommen, damit die Sache übersichtlich bleibt. Die vierte Posaune, Odoaker. Und jetzt kommt interessanterweise zwischen der vierten und fünften Posaune ein zeitlicher Sprung. Die erste, zweite, dritte, vierte, das sind innerhalb von 100 Jahren, könnte man rund sagen. Ja? Und jetzt kommt ein Sprung zur fünften Posaune. Da sagt er, das ist 1299 bis 1499, das sind die Mohammedaner. Ja? Die sechste Posaune, 1449 bis 1840, eine zweite Phase, nach wie vor die Mohammedaner. Merkwürdigerweise fehlen dann jetzt wieder 4 Jahre zur siebten Posaune und die siebte Posaune, so sagt er, beginnt ab 1844. Das ist typische, gut adventistische, historische Auslegung der Posaunen. Ja? Und ihr werdet merken, Anhänger von dieser Sicht gibt es bis heute, bis ins 21. Jahrhundert. Ja? Gut, ist es soweit klar? Ganz grob, ganz kurz zusammengefasst, Uriah Smith. Ich habe hier jetzt einen zweiten, der heißt Thiele. Der hat also lang auf adventistischen Schulen hier unterrichtet, eben auch Offenbarung unterrichtet. Das ist eigentlich mehr so ein Skriptum herausgekommen und hat doch große Verbreitung gefunden. Das erste Mal 1952. Und ihr werdet jetzt merken, das ist ein radikal neuer Ansatz. Er sagt, die erste Posaune, das ist das Jahr 70, die Zerstörung Jerusalems. Die zweite Posaune, das ist 476 der Fall Roms durch die Völkerwanderung. Der letzte römische Kaiser wird abgesetzt. Also Gott bestraft die Juden, Gott bestraft auch jetzt die Römer. Ja? Dritte Posaune, da sagt er, das ist das frühe Mittelalter. Da kommt es zu diesen Kompromissen mit dem Heidentum. Ja? Vierte Posaune, das späte Mittelalter, das Papsttum, das hier stark wird. Fünfte Posaune, da ist er interessanterweise mit dem Uriah Smith übereinstimmend, 1299 bis 1499 die Mohammedaner. Die sechste Posaune, 1449 bis 1840, zweiter Schritt, zweite Phase, wieder der Mohammedaner. Und ab 1844 dann die siebte Posaune, wo er aber sagt, das geht speziell auch um Dinge, die noch in der Zukunft liegen. Ja? Also er merkt, die ersten 4 Posaunen, die werden jetzt ganz anders gedeutet oder zum Teil anders gedeutet. Wenn ich hier den Fall Roms anschaue, Uriah Smith hat es in der 4. Posaune und Thiele hat es in der zweiten Posaune. Ja? Schauen wir zur dritten Variante. Anderson. Er hat auch einen Kommentar geschrieben, im Englischen, in mehreren Auflagen erschienen. Zuerst 1953 herausgekommen. Und er merkt, er schließt sich da mehr dem Uriah Smith an. Erste Posaune, das ist Alarich, die Goten. Zweite Posaune, Geiserich, und da geht's auch um Rom. Die fünfte Posaune, die dritte Posaune im 5. Jahrhundert, Attila und die Hunnen. Vierte Posaune, Odoaker, 476. Fünfte Posaune, interessant, da sagt er jetzt 1449, da geht es um Ostrom und den Islam. Das ist also ein bisschen anders jetzt von der Schwerpunktsetzung. Die sechste Posaune, wieder 1449 bis 1840. Allerdings hat er das dann auch noch um 4 Jahre versetzt, 1453 bis 1844. Warum die Leute da auf 1840 kommen, das werde ich euch noch gleich zeigen. Ja? Gut. Die siebte Posaune ist für ihn auch wieder die Endzeit. Die nächste Spalte hier ist der Adventistische Bibelkommentar. Ursprünglich 1957 herausgekommen, wurde dann überarbeitet, wobei hier der Kommentarteil selbst praktisch unverändert gelassen wurde. Nur die Einleitungsartikel, die Zusätze, die wurden hier zum Teil recht deutlich überarbeitet. Der Adventistische Bibelkommentar bleibt also hier auf dieser alten traditionellen Linie. Nicht Thiele, der da ziemlich zeitgleich wirkt, sondern Uriah Smith. Also erste Posaune sind wieder die Goten, zweite Posaune die Vandalen, dritte Posaune Attila und die Hunnen, vierte Odoaker, fünfte Posaune, etwas vorsichtig jetzt formuliert, wieder Ostrom, Islam 1299 bis 1499. Sechste Posaune, auch sehr vorsichtig formuliert, 1449, 1840, die Araber. Und die siebte Posaune, 1844, die Endzeit. Ja? Schauen wir weiter, Maxwell. Das ist jetzt also schon die neuere, die aktuellere Zeit. Maxwell ist also durchaus ein Kommentar, den ich von all denen, die hier aufgelistet sind, am ehesten empfehlen würde. Ja? Maxwell. Ich meine jetzt nicht für die Posaunen, sondern insgesamt, ja? Dass da kein falsches Verständnis kommt. Ja? Also Maxwell gefällt mir sonst sehr, sehr gut. Er schließt sich dem Thiele an. Erste Posaune 70 Jerusalem, zweite Posaune 476 der Fall Roms, dritte Posaune das Mittelalter, die Irrtümer, die durch das Papsttum kommen. Und Maxwell hat ja Kirchen- und Adventgeschichte unterrichtet, das kann also sehr schön von den Farben schildern und so weiter. Schauen wir weiter. Fünfte Posaune. Also vierte Posaune, da ist das falsche Priestertum, noch immer das Mittelalter. Fünfte Posaune. Und da hat er jetzt andere Zahlen. 674 bis 823. Das sind also die frühen islamischen Attacken auf Konstantinopel. Konstantinopel, das war ja lange dieser Sitz Byzanz, der Sitz des oströmischen Kaisers. Die sechste Posaune, die ist 1453 bis 1844 der Islam. Beachtet, im Vergleich zum Uriah Smith und zum Thiele sind hier diese Zahlen um 4 Jahre verschoben. Ich werde, wie gesagt, noch erklären, warum. Ja? Die siebte Posaune, da äußert er sich jetzt nicht mehr ganz so konkret. Das ist also Harmagedon und das Ende der Welt. Ja? Der nächste ist Pauline. Pauline hat lange jetzt in Andrews unterrichtet. Er ist Spezialist für die johannäische Literatur. Ja? Und auch in diesem Buch hier sind einige Aufsätze von John Pauline zu finden. Er ist also, könnte man sagen, aus adventistischer Sicht der Spezialist für Johannes und speziell auch die Offenbarung. Er hat, glaube ich, schon 100 Bücher und Artikel geschrieben, alles zum Johannesevangelium und zur Johannesoffenbarung. Ja? Er hat auch diese Sabbatschullektion zum Johannesevangelium damals geschrieben. Ja? Pauline, er schließt sich da im Großen dem Thiele an. Erste Posaune, Das ist 70, der Fall Jerusalems, zweite Posaune, 476 Rom, dritte Posaune, das Papsttum, der Abfall, der Kompromiss mit dem Heidentum. Die vierte Posaune, das ist die französische Revolution für ihn, die Aufklärung, Säkularisation, man glaubt nicht mehr wirklich so, man hinterfragt alles kritisch, ja, das ist die vierte Posaune. Die fünfte Posaune, da sagt er, da stehen wir heute. Das, was hier so grau hinterlegt ist, das ist dort, wo die Leute behaupten, dass wir heute stehen. Nach Paulin sind wir jetzt in der fünften Posaune. Das ist Säkularisation, die Leute sind verweltlicht, sie treten aus der Kirche aus. Der Marxismus, die Evolution, der Rationalismus und auch der Spiritismus, New Age und all das, was dazu gehört. Das sind diese Heuschrecken aus dem Abgrund, wir werden uns das morgen dann noch anschauen. Ja? Also Paulin sagt, wir leben in der fünften Posaune. Die sechste Posaune, das ist für ihn der Aufstieg von Endzeit Babylon, die Vorbereitung Satans für den Endkampf. Das ist Zukunft. Und die siebte Posaune, das ist dann Harmageddon, das ist das Ende der Welt. Ja? Nach Paulin leben wir in der fünften Posaune. Die sechste kommt erst und die siebte auch. Ich habe hier auch den Armin Krakulinik dazu genommen, der in Österreich gut bekannt ist, weil er da viele Jahre Prediger war. Er sagt, die erste Posaune beginnt ab 1844 und er deutet sie mit Umweltzerstörung. Die zweite Posaune und die dritte und die vierte auch mit der Umweltzerstörung. Die fünfte Posaune, da sagt er, das ist so ab 1960, ja, die 60er Jahre, da hat sich ja einiges getan. Ja. Spiritismus, Zungenrede, Hippie-Bewegung und so weiter. Die sechste und siebte sind für ihn noch in der Zukunft. Ja? Gut, überspringe jetzt ein paar, weil wir nicht die Zeit haben, alles da anzuschauen. Holger Joos war hier Lehrer in Bonhoven, ist leider vor einigen Jahren verstorben. Er sieht da so eine Mischung zwischen Thiele auch und anderen. Schauen wir zu La Rondelle, die drittletzte Spalte. La Rondelle war lange auch ein wichtiger Theologielehrer in Endres, ist jetzt in Pension, hat viele Bücher geschrieben, viele auch sehr gute. In letzter Zeit manchmal auch Dinge, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich dem ganz zustimmen kann. Aber grundsätzlich ein guter Mann. Ja? Die erste Posaune, da sagt er 70, aber er erwähnt auch das Jahr 135, da wird Jerusalem noch einmal von den Römern erobert. Ja? Das ist also der Fall Jerusalems. Die zweite Posaune, 476, Rom als Reich geht zu Ende. Die dritte Posaune, Mittelalter, Papsttum, so weiter. Vierte Posaune, die Aufklärung beginnt nach dem Mittelalter. Ja. Die fünfte Posaune, und da wird er jetzt sehr vorsichtig. Ja, es ist schwierig, historisch zuzuordnen, sagt er. Ja. Die sechste und siebte sind für ihn jedenfalls Zukunft. Die siebte sind dann die sieben Plagen. Das wäre so ein vorsichtiger Ansatz von Teleskopprinzip. Ja. In der siebten Posaune stecken die sieben Plagen drinnen. Wobei, wenn ich den Text in Offenbarung 11 lese, das gar nicht so abwegig ist. Ja? Das Buch, das er da geschrieben hat und aus dem ich das zitiere, das habe ich gelesen. Das ist also grundsätzlich sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Ja? Schauen wir uns die letzten zwei an. Bitte? Ja, wir sind da wohl auch in der fünften Posaune, weil die sechste und siebte liegt in der Zukunft, ja. Aber er sagt es nicht so ausdrücklich, er lässt es so ein bisschen nebulos offen. Ja? Dukan, der hat also einen Kommentar geschrieben, 2002, ist also wirklich aus jüngster Zeit, war also auch ein Lehrer in Endres und er merkt, viele von diesen Leuten waren irgendwo Lehrer oder Prediger oder in wichtiger Funktion. Dukan ist also ein Spezialist, er kommt selbst persönlich aus dem Judentum, hat auch Hebräisch unterrichtet. Ja. Dukan schließt sich hier jetzt wieder dieser alten, ursprünglichen, traditionellen Sicht an. Er ist da wieder im 4. und 5. Jahrhundert, ja, also bei dieser Völkerwanderung. Ja. In der 3., 4. Posaune, da ist er im Mittelalter. Bei der 5. Posaune, da ist er bei der Französischen Revolution. Dukan ist Franzose, ist also keine Frage, die französische Revolution muss damit rein. Ja. Also die sechste Posaune, und in der leben wir nach Dukan, das ist der Marxismus, der Materialismus, die Evolutionstheorie, der Rationalismus, Säkularisation. Das sind Dinge, die bei Pauline in der fünften Posaune sind. Ja, die sieht er in der sechsten Posaune. Und zuletzt hier noch Stefanowitsch. Stefanowitsch ist der neueste, der umfangreichste Kommentar, der Kommentar, von dem ich glaube, dass er die größten Nachwirkungen auf die Adventbewegung haben wird für die nächsten Jahre. Ja? Stefanowitsch ist ein guter Freund und Schüler von Pauline. Die sind zwar, glaube ich, circa gleich alt, ja? Aber der hat eben später studiert. Pauline und Stefanowitsch, die zwei gehören zusammen. In seinem Kommentar zitiert er auch dauernd Pauline. Pauline hat keinen Kommentar zur Offenbarung geschrieben, sondern das hat sein Freund und Kollege und ehemaliger Schüler Stefanowitsch getan. Aber im Sinne von Pauline. Die zwei gehören also zusammen. Und ihr seht hier wieder auch die gleiche Auslegung. Erste Posaune 70 nach Christus, Jerusalem. Zweite Posaune, der Fall Roms. Dritte Posaune, das Mittelalter, die katholische Kirche. Die vierte Posaune, Aufklärung, das Erstarren der Reformation, der Humanismus. Die fünfte Posaune, Säkularisation, Atheismus, New Age, Islam. Und die sechste Posaune, die sieht also noch in der Zukunft. Das sind also die dämonischen Mächte, die hier den Endkampf von Harmagedon vorbereiten. Und dann findet auch die Versiegelung statt und so weiter. Ja? Gut. Ja, was macht man jetzt? Wer hat denn recht? Das ist so die Frage, die man sich stellen könnte. Ja? Also jetzt Armin Krakolinik und Holger Joos, wenn man die hier rausnimmt, die haben also keine Kommentare geschrieben, die veröffentlicht wurden, sondern ich habe sie genommen, weil sie hier im deutschen Sprachraum unterrichtet haben oder in Österreich hier waren und eigene Ideen auch gehabt haben. Naja, was machen wir jetzt, nicht? Das ist ja doch schwierig. Könnt ihr euch erinnern, was da an Kritik steht? Ja, aber er hat oft widersprüchliche Interpretationen hervorgebracht, der Historizismus oder die historische Auslegung. Ja, selbst wenn ich hier in die Adventgemeinde schaue, muss ich zugeben, zu den Posaunen stimmt die Kritik. Wenn ich jetzt den Propheten Daniel hernehme, mit Babylon, Medien Persien, Griechenland, Rom, kleines Horn, katholische Kirche, Papsttum, Mittelalter bis zur Wiederkunft, da sind wir uns als Adventisten sehr einig. Da gibt's vielleicht Nuancen in der Interpretation, ja? Aber da gibt's bei uns grundsätzlich eine einhellige Meinung. Ja. Trotzdem, ein bisschen trifft uns jetzt die Kritik, wenn wir uns die adventistischen Ausleger zu den Posaunen anschauen. Ich möchte noch kurz klären, warum da in den älteren Auslegungen 1449 bis 1840 steht, ja, und wie die Leute genau auf dieses Datum gekommen sind. Und es ist wieder ein Ellen White-Zitat, das uns da beschäftigt, ja. Lesen wir vielleicht zuerst den Text in Offenbarung 9, Vers 15. Um den geht's da. Das ist also hier mitten in den Posaunen die sechste Posaune. Offenbarung 9, Vers 15. Da haben wir so eine interessante Angabe. Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr gerüstet waren, den dritten Teil der Menschen zu töten. Stunde, Tag, Monat, Jahr. Und da erhebt sich sofort die Frage, was mache ich mit dieser Angabe? Ist das im Sinne des Jahr-Tag-Prinzips zu lesen? Stunde, Tag, Monat, Jahr. In der Elberfelder, ihr merkt, wie das da klingt. Auf, Stunde, Tag, Monat, auf steht da. Das klingt eigentlich ein bisschen merkwürdig in der Elberfelder. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Luther sagt. Ja. Es, auch auf. Ja. Also vom griechischen Grundtext her deutet es auf einen Zeitpunkt hin. Wenn ich jetzt das Jahr-Tag-Prinzip hernehme, dann habe ich ja immer eine Zeitspanne. Das ist für mich schon ein bisschen ein Unterschied. Ja? Okay, Offenbarung 9, 15. Das ist der springende Punkt hier in der Interpretation. Wenn ich jetzt ein Jahr hernehme, wie viel ist das? 360. Ein Monat? 360 plus 30 ist 390. Dann habe ich noch einen Tag, sind 391. Jetzt schaut einmal, wie viele Jahre vergehen da? 1449 bis 1840. Das sind also diese 391 Jahre, sofern ich das Jahr-Tag-Prinzip anwende. Ob das hier wirklich anzuwenden ist, das ist eben die große Frage. Ja? Gut. Jetzt gibt es eine Aussage von Ellen White zu Offenbarung 9, Vers 15. Das kann man also nachlesen im Großen Kampf auf Deutsch, Seite 337, 38 ist dazu am Seitenwechsel. Ja? Ein längeres Zitat, das ist also nicht auf eine Folie gegangen, ich habe das auf drei geteilt. Lest mit mir mit. Großer Kampf, wörtlich, so wie Ellen White schreibt. Im Jahr 1840 erregte eine andere merkwürdige Erfüllung der Weissagung große Aufmerksamkeit. Und jetzt habe ich den Bruder Eschbacher im Gedächtnis gehabt, wir müssen schauen, was im Englischen steht. Ja? Da steht also Remarkable Fulfillment of Prophecy. Ja? Merkwürdig würde ich jetzt nicht unbedingt das beste Übersetzung für Remarkable nehmen, aber immerhin. Ja? Lesen wir weiter. Zwei Jahre vorher hatte Josiah Litch, einer der leitenden Prediger, welche die Wiederkunft Christi verkündigten, eine Auslegung von Offenbarung 9 veröffentlicht, in welcher der Fall des Osmanischen Reiches vorhergesagt wurde. Da steht jetzt im Englischen predicting, ja, also predict. Seiner Berechnung gemäß sollte diese Macht im Monat August des Jahres 1840 gestürzt werden. Und nur wenige Tage vor ihrer Erfüllung schrieb Josiah Litch Folgendes. Ja? Und Ellen White zitiert hier diesen Mann jetzt. Ja? Was hat er geschrieben? Das ist jetzt im großen Kampf das Zitat von dem Josiah Litch. Josiah Litch sagt, wenn wir zugeben, dass der erste Zeitabschnitt von 150 Jahren sich genau erfüllt hatte, ehe Konstantin der XI. Mit der Erlaubnis der Türken den Thron bestieg und dass die 391 Jahre und 15 Tage, das ist diese Stunde, ja, im Text, und 15 Tage am Schluss des ersten Zeitabschnitts anfing, so müssen sie am 11. August enden. 11. August 1840. Wenn man erwarten darf, dass die osmanische Macht in Konstantinopel gebrochen werden wird. Und ich glaube gewiss, dass dies eintreten wird. Er hat es ein paar Tage vorher geschrieben, am 1.8.1840. Das kann man also nachlesen, das ist also nicht im Nachhinein geschrieben, das war tatsächlich vorher. Man konnte das damals tatsächlich von der politischen Lage hier in der heutigen Türkei, dort in diesem Ländern nicht wirklich abschätzen, was da kommen würde. Ja? Und er hat Offenbarung 9, Vers 15 hergenommen und sich festgelegt und behauptet, am 11. August 1840 wird das Osmanische Reich in seiner Bedeutung ein Ende finden. Es war also schon mutig, das so zu sagen. Lesen wir weiter, Ellen White. Genau zur bezeichneten Zeit nahm die Türkei durch ihre Gesandten den Schutz der Vereinigten Großmächte Europas an und stellte sich auf diese Weise unter die Aufsicht der christlichen Nationen. Dieses Ereignis erfüllte genau die Weissagung. Und im Englischen steht da, exactly fulfilled the prediction. Ja? Als dies bekannt wurde, gewannen viele die Überzeugung, dass die Grundsätze der prophetischen Auslegung, wie Miller und seine Gefährten sie angenommen hatten, richtig seien. Und so erhielt die Adventbewegung einen wunderbaren Antrieb. Gelehrte und angesehene Männer vereinigten sich mit Miller, um seine Auffassungen zu predigen und zu veröffentlichen. Das Werk dehnte sich von 1840 bis 1844 rasch aus. Großer Kampf, 337, 38 und im Englischen fast seitengleich 334, 335. So, jetzt wisst ihr, warum manche Ausleger hier ganz am Anfang, Uriah Smith, Thiele und so weiter, 1449 bis 1840 stehen haben. Das kommt also, weil sie hier großer Kampf 337, 38 hernehmen und sagen, okay, sechste Posaune, Jahr-Tag-Prinzip und daher müssen wir das so hineinschreiben. Natürlich für eine adventistische Sicht ein ganz bisschen ein Problem. 1840 ist für uns ja kein bedeutsames Datum. Für uns bedeutsam ist 1844, 4 Jahre später. Ja?
Naja, aber man könnte sagen, dass wenn sich das erfüllt zur Zeit der sechsten Posaune, könnte man sicher sagen, dass man zu der Zeit eben in der Bewegung in der Bewegung sich befindet.
Naja. Josiah Litch war also da einer von diesen Mitarbeitern von William Miller. Der ist also kein später dann Siebenten-Tags-Adventist geworden. Ja? Natürlich, Miller hat geglaubt, 1844, zuerst hat er ja 1843 gesagt noch, ja? Also 1843 oder dann spätestens 1844 ist alles zu Ende. Wenn da alles zu Ende ist, muss alles aus der Offenbarung natürlich vorher Erfüllung finden. Ist logisch. Da muss Hammergedon, da muss alles vorher stattfinden. Oder? Ja? Das heißt, ich musste natürlich meine prophetische Sicht und Anwendung durch die Geschichte dann vor 1844 oder 43 zu einem Ende bringen. Ja? Die Frage ist also, können wir das, was die Milleriten und Miller selbst an prophetischer Auslegung für die Offenbarung geliefert haben, wirklich übernehmen? Für sie war 1844 alles zu Ende. Heute im Rückblick wissen wir es besser. Es geht ja noch weiter bis 2009. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ja? Wenn ich mir jetzt da diese Auslegung der sechsten Posaune anschaue, dann merkt ihr, dass zum Beispiel Holger Joos hier sich da doch wieder an den großen Kampf anlehnt und diese Jahreszahlen erwähnt. Aber dann die neueren Ausleger, speziell jetzt ganz zum Schluss hier, Pauline und dann Larondelle, Ducan, Stefanovic, sich durch diese Aussage von Ellen White nicht mehr gebunden fühlen. Und wieder stellt sich die Frage, wie muss ich diese Aussage von Ellen White hier deuten? Beschreibt sie nur die Geschichte, beschreibt sie nur das, was dieser Josiah Litch geschrieben hat? Oder ist es für sie auch wirklich eine Erfüllung der Prophetie und die Deutung für die sechste Posaune? Das ist für die Einordnung der Posaunen insgesamt natürlich eine nicht unwichtige Fragestellung. Ja? Ich glaube, wir sind an einem spannenden Abschnitt, einem spannenden Einschnitt angelangt. Ja? Wir müssen hier morgen sicher weiter nachdenken. Ja? Lieber Herr Jesus, wir haben gesehen, dass das Studium deines Wortes uns ganz schön herausfordern kann. Wir haben gesehen, gerade diese Posaunen werden von verschiedenen adventistischen guten und gläubigen Leuten doch unterschiedlich interpretiert. Und wir fragen uns vielleicht, wie wir das alles verstehen und einordnen sollen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir merken und auch verstehen können, dass diese Posaunen vielleicht nicht die entscheidende Sache für unser persönliches geistliches Leben sind, dass es da offensichtlich noch Diskussionsbedarf gibt, auch in der Adventgemeinde, dass es darüber hinaus aber viele Dinge in der Offenbarung gibt, von der dreifachen Engelsbotschaft bis zur Wiederkunft, die ganz klar und deutlich sind und an denen wir uns wirklich anhalten können. Herr Jesus, trotzdem, diese Posaunen fordern uns heraus und wir wollen studieren, nicht nur die Posaunen, sondern auch all die Dinge, die wir gut verstehen können, damit wir bereit sind, wenn du, Herr Jesus, wiederkommst. Amen.